Also es ist Ostern, glaube ich, und morgen ist es Ostermontag, glaube ich, richtig. Und das ist das, weil wir gedenken, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und ich möchte gerne sprechen über die Auferstehung Jesu Christi, was eigentlich vollkommen fehlt in jeder Religion. Da ist die Führer niemals eine Person, die für seine Nachfolger oder für die Welt im Allgemeinen gestorben ist und sicher nicht auferstanden ist. Das ist das Besondere von die Christenheit und die Offenbarung Gott in Christus gegeben. Die Auferstehung Jesu Christi. Im Koran zum Beispiel fehlt die Auferstehung Jesu Christi vollkommen. Ja. Und deswegen ist das ein wichtiges Punkt, denke ich, um gerade nun zu erwähnen, dass wir zwei Stellen anschauen, eine in Lukas und eine in Johannes. Lukas 24, Vers 5 bis Vers 7 und danach in Johannes Kapitel 11, Vers 25 und Vers 26. Lukas Kapitel 24, Vers 5. Und sie erschraken und schlugen ihre Angesichter nieder zu der Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenket daran, wie er euch sagte, da er noch in Galiläa war. Und sprach: Des Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie dachten an seine Worte. Der zweite Text ist in Johannes Kapitel 11, Vers 25 und Vers 26 an Prophezeiung, erstens über Jesu eigene Auferstehung, aber auch indirekt zu uns als Christen, die in 2010 leben. Johannes Kapitel 11, Vers 25 und Vers 26. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Vater, wir kommen zu dir, um dir zu danken für dein Wort, für deinen Sohn, für sein Leiden, sein Sterben, aber vor allem seine Auferstehung, dass er dadurch die Sünde, den Tod, die Hölle und den Teufel besiegt hat, endgültig, und dass wir durch Gnade an sein Blut und die Auferstehung wissen, dass wir einmal auch körperlich auferstehen dürfen und einmal dich von Angesicht zu Angesicht im Himmel sehen dürfen. Wir beten, dass du diese Predigt segnest, dass du meinen Mund erfüllt mit deinen Worten, mich erfüllt mit deinem Geist, mich reinigt mit deinem Blut, und dass das Herz und die Ohren von jedem geöffnet werden, für was du persönlich zu sagen hast. Bitte nimm auch die Anliegen an, die wir erwähnt haben, über Bekannte, Familien und Freunde, dass auch du dadurch kommst und dass du auch die Gebetsanliegen erhören möchtest. Wir beten das im Namen von deinem Sohn, der auferstanden ist, den Herrn Jesus Christus. Amen. Also es gibt einige Dinge, die ein leeres Grab uns zu sagen hat. Und wir sollen einige Sachen anschauen, die etwas zu sagen haben über das leere Grab von Jesus Christus. Buddhas Grab ist voll. Ich war in Feldkirch wohnhaft 6 Jahre, 3 Jahre in Frastand, das ist ein kleines Ort in Oberfeldkirch. Da gibt es neben mir ein riesengroßes Buddhistenkloster der Welt, also Entschuldigung, in Europa. Und in diesem Buddhistenkloster kam einmal in so vielen Jahren das Gebein von Buddha, um eine Riesenprozession zu werden. Da wurde das Gebein dort niedergelegt von Buddha, der Gründer von Buddhismus. Aber das zeigt auch eine Sache, dass der Gründer nichts tun kann mehr für seine Nachfolger. Die Nachfolger müssen alles selbst tun. Und das wissen die Nachfolger auch. Wir waren letzte Woche in Hyderabad, in dieser großen Stadt im Süden Indiens, und wurde ich eingeladen zur Predigen in einer Nachbarschaft. Eine kleine Gruppe von, ich denke, so 30 Leute. Ich habe dort gepredigt, und normal sage ich nichts Negatives, wenn ich im Außen bin, über Buddhismus, Hinduismus, Mohammedanismus, also nicht islamisches Mohammedanismus, Nachfolger von Mohammed. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss mal eine kleine witzige Illustration geben, unter anderem über die Auferstehung. Und die war folgendes, dass da war ein Mann in eine Grube gefallen, die Grube war so ungefähr 4 Meter tief, und Ik kon er niet raus, maar geen wasser, geen drinken, niets erin. Maar ik dacht, nou sterf ik hier. En ik kwam iemand maar voorbij. Hij niet meer voorbij komen. Waar is? Ja, dat is mijn Boeddha. Mag ze dan onder? Ja, ik ben in een groep rein van, ik kan ze niet meer raus worden. Ja, zei Boeddha. En schmeiß een boek naar rond, dus de Bhagavad Gita, achtvuldige pfad van Boeddha. Schat het maar goed aan, want vielleicht hilft het die irgendwo raus te komen. Irgendwo in de Zeit. En lauft weiter. Wenn ich weiter, kommt Konfuzius vorbei. Konfuzius schaut nach unten und sieht dann diesen Mann da sitzen, ohne Wasser, ohne. Ja, gibt auch kein Wasser, gibt kein Brot nach unten. Aber er sagt, hier hast du meine Annalen, meine Weisheiten, die ich aufgeschrieben habe in China, und lauft weiter. Danach kommt Mohammed vorbei. Mohammed schaut nach unten und sagt, was machst du da unten? Ja, sagt er dann, ich bin reingefallen, ich habe nichts zu essen, nichts zu trinken. Dann sagt Mohammed dann, es tut mir leid für dich, hast du den Koran, schmeißt den Koran nach unten. Hier, folgende fünf Pilare vom Islam. Und wenn du das alles tust, vielleicht schaffst du es, rauszukommen. Wenn ich später kommt eine andere Person nach unten. Was machst du hier? Ich bin reingefallen. Die Person klaut nach unten, setzt ihn auf seine Schultern, seine Hände, lasst ihn aus der Gruppe kommen, bleibt selbst in der Gruppe runter. Der Mann sagt, Dankeschön, ich kann nicht raus. Was ist dein Name? Er sagt, Jesus Christus. Ich habe das erzählt als Beispiel, weil all die religiösen Leute, die sind tot, die können nichts tun für ihre Nachfolger. Jesus kam selbst in die Grube, hat dich rausgeholt aus dem Schlamm, aus dem Müll, aus der Hölle, dich raufgestellt und selber, er ist zur Sünde gemacht worden. Das wusste ich nicht. War nicht so schlau von mir, das musste ich also noch niemals tun, bevor ich gut erkundigt war, darauf da. Das war eine riesen Morsel in der Nachbarschaft. Und was passiert da? 5 Minuten danach geht die Musik knallhoch vom Haus, das 2 Meter danach war, war Muslime immer. Die haben alles natürlich gehört, wurde übersetzt in Telugu. Und ich konnte kaum mehr reden. Danach höre ich, dass der Bruder, der dort eingezogen ist, ein Diakon gemeint ist, und ist absichtlich in die Nachbarschaft gezogen, mit seiner Frau und 2 Töchtern, um die Muslime zu erreichen. Komme ich da, erzähle solche Illustrationen. Es ist natürlich schon wahr, aber manchmal ist es weise, um dich erst zu erkundigen, bevor du solche Illustrationen weitergibst. Gut, ich war dann in diesem Haus eingeladen, mit meinem besten Essen und ein Haus von, ich denke, 20 Quadratmeter, so groß wie hier, denke ich, so weit oben sitzt so. Das ist Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, also alle Zimmer vom Haus zusammen in ein 20 Quadratmeter Zimmer. Da wohnen sie für 25 Dollar, also 25 Franken pro Monat. In einer Nachbarschaft mit nur Muslimen. Warum? Weil der Bruder wollte gerne die Muslime erreichen mit dem Evangelium Gnade Gottes. Das ist Hingabe. Das macht natürlich auch gerne nicht, das ist kein Problem. Sie? Die denken nicht nach, wo sie wohnen möchten. Sie möchten einfach nur dorthin gehen, wo sie diese Leute erreichen können mit dem Evangelium Gnade Gottes. Also, warum? Weil sie haben einen auferstandenen Jesus Christus. Sie haben eine Friede, eine Rechtfertigung, die Leute, die sehr religiös sind, nicht haben. Deswegen gehen sie zu ihnen, weil sie kommen nicht in die Gemeinde, um das Evangelium zu bringen und Wort zu bringen. Auferstehung, das ist eigentlich das, was Christenheit unterscheidet von allen anderen Religionen. Der Herr ist auferstanden, er brach des Todes Macht, zerriss des Grabes Banden, hat Leben uns gebracht. Als starker Held im Streit steigt siegreich er empor und kommt mit Siegesbeute aus seinem Grab hervor. Am heiligen Ostermorgen jauchzt die erlöste Welt, nun frei von Sünde und Sorgen, dir große Siegesheld. Dass du den Feind bezwungen, besieget Hölle und Tod, das Leben uns errungen, uns und uns versöhnt mit Gott. Der Tod kann uns nicht schrecken, Licht wird die Grabesnacht, der Herr wird uns wecken durch seine große Macht. Es kommt ein Auferstehen, ein Ostermorgen schön, wenn wir in Himmelshöhen den Auferstanden sehen. Das ist unsere Hoffnung. Die hat keine Religion. Keine religiöse Führer kann das seine Jünger anbieten. Ich will 4 Sachen sagen über, was das leere Grab bedeuten kann für uns. Erstens, es gibt Leben nach dem Tod. In Johannes Kapitel 5, Vers 24 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Wir haben Sicherheit von Rettung. Wieso? Aufgrund von der Auferstehung Jesus Christus. Das ist das Einzige, worin wir uns rühmen können. Er hat den Tod besiegt, nicht du. Er hat den Sünde besiegt, nicht du. Er hat den Teufel besiegt. Du hast keine Chance gegen ihn. Das Beweis ist seine Auferstehung, ist das leere Grab. Jahren her war es ein Prediger, die gepredigt hat, und eine arme Frau hat ihm zugehört, und die Predigt war über Johannes 5, Vers 24. Zwei Bedingungen, sein Wort hören und Gott glauben, und drei Verheißungen, die Gott dir gibt: Gegenwart, das ewige Leben haben, Vergangenheit, du warst geistig tot, du bist nun geistig lebendig, und drittens über die Zukunft, du kommst niemals in das Gericht. Also brauchst du keine Angst zu haben. Nun, diese Frau, die hat diesen Predigt gehört, wurde errettet, und diese Frau hat dann diesen Vers aufgeschrieben. Jedes Mal, wenn sie gezweifelt hat an ihre Rettung, hat sie diese Stelle genommen und gelesen und gesagt: Ich habe das ewige Leben. Warum? Das ewige Leben ist in dem Sohn, er ist auferstanden, er ist in meinem Herzen, deswegen darf ich sicher sein, ich habe das ewige Leben. Gott sagt es so in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 55, 56 und 57. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Stachel des Todes ist die Sünde. Da gibt es keinen Stachel mehr. Die Stachel ist weggenommen durch die Auferstehung von Jesus Christus. Der Tod und der Begräbnis Jesu Christi war die Strafe, die Jesus bezahlte zu seinem Gott an deine Stelle. Die Auferstehung war eigentlich das, die Rechnung, wie sagt man das, die Abschrift, dass diese Rechnung zu volle bezahlt war. Wenn du die Auferstehung rauslässt, ist die Sündenschuld niemals bezahlt worden. Das ist das Problem. Also all die Religionen, die keine Auferstehung haben in ihrer Religion, die können nicht mit ihrer Sünde klar werden. Beste Beweis ist in Römer 1, Vers 4, wo Gottes Wort sagt: Er ist kräftiglich erweiset, ein Sohn Gottes zu sein nach dem Geist, seit der Zeit, die auferstanden ist von den Toten, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Bester Beweis, dass wir eine Hoffnung haben, ist die Auferstehung unserer Gründer und Anfänger des Glaubens Jesus Christus. Jahren her gab es einen Kampf, es war ungefähr 210 Jahre, 5 Jahre her, der Schlag bei Waterloo in Belgien zwischen die napoleonischen Streitkräfte aus Frankreich und die preußische, niederländische, englische Kampfmaschine. Und nach dem Kampf kam in England auf einen Bericht: Wellington geschlagen. Und ganz Großbritannien war erschüttert. Wellington geschlagen, der General von den Briten, der wurde von Napoleon geschlagen. Aber kurz danach wurde entdeckt, dass zwei Worte weggelassen wurden: Wellington hat Napoleon geschlagen. Und das war Anfang und Ende von des napoleonistischen Reich. Das ist eigentlich das, was wir in Christus haben. Christus hat am Kreuz gesiegt über das, wo kein Mensch in 6000 Jahren Menschengeschichte eine Lösung für gefunden hat. Wir haben die besten wissenschaftlichen, medizinischen Ideen heute. Das Problem ist, keine medizinische, wissenschaftliche Entdeckung der letzten 6000 Jahre hat überhaupt das Problem von Sünde und Tod besiegen können. Warum? Jeder stirbt noch immer. Ja, wir können bis 100 Jahre leben. Wir uns gut ernähren, bis 150 Jahre leben. Ja, schön und dann stirbst du. Das ist keine Hoffnung mehr. All diese medizinischen Entdeckungen können das Problem von Sünde und Tod nicht besiegen. Nun, Jesus Christus selbst ist eine Person, der diejenige, die Macht über den Tod und die Hölle hat, Satan, herausfordert am Kreuz Golgotha. Schau das an in Jesaja Kapitel 50, Vers 8. Und nochmals, das musst du niemals tun. Was sind diese dumme Charismatiker, die sagen: wir greifen den Teufel an, wir binden den Teufel im Namen Jesus Christus, sind nicht ganz gut durch. Du bindest auch keinen 800 Kilo schweren Löwe, der eine Woche nicht gegessen hat, mit ein paar met een paar draden, ja, die zerrissen direct. En dat is wie de teufel als een broederleeuw rondom gaat om jeden te zerrissen die er begegnet. Jesaja 50 vers 8. Jezus Christus is de enige die hier de God deze wereld, de teufel, herausfordert. Hij zegt, er is naam die mij recht spricht. Wer wil met mij hebben? Lass ons zusammentreten. Wer is der recht zu mir hat? Der komme her zu mir. Jedes fordert der Teufel persönlich raus am Kreuz und sagt, nimm mich mal, schlage mich mal, töte mich mal und ich zeige, ich bin der Fürst des Lebens. Ja. Na, weißt du, wenn du das in den Zusammenhang anschaust, musst du gut schauen in Vers 7. Ende von Vers 7. Anfang Vers 7 ist der Hinweis zu Jesus am Kreuz. Darum habe ich mein Angesicht dargeboten als ein Kieselstein. So hat er sich, ging er zum Kreuz. Knallhartes Angesicht, er hat ein Ziel, er musste dort sterben. Aber, am Ende von Vers 7, ich weiß, dass ich nicht zu Schande bin. Ich habe eine Hoffnung da. Ende, schau Vers 9 an, nach Vers 8. Siehe, der Herr, Herr, hilf mir. Wer ist, der mich will verdammen? Der Herr, hilf mir. Das heißt, er hat einen, nicht nur hat der Herr ihm geholfen am Kreuz, am Kreuz hat er gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war alleine als Mensch. Er wurde verlassen als Mensch von seinem Gott. Aber er wusste, etwas soll passieren, nachdem ich gestorben bin. Der Herr, Herr, hilf mir. Vers 10, am Ende von Vers 10. Der Hoffe, fangen wir mit Anfang von Vers 10. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der seine Knechts Stimme gehorche, der im Finstern wandelt und scheint ihm nicht? Der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Man war das nicht am Kreuz. Nach seinem Tod hat er sich auf Gott verlassen. Du sollst mich von den Toten auferstehen lassen. Das sagt doch auch Johannes 2, wenn die Jünger den Tempel anschauen, dann sagen die Leute, schau mal an, 46 Jahre wird der ganze Tempel gebaut, wunderschönes Gebäude. Jesus sagt, brich diesen Tempel ab und in 3 Tagen soll ich ihn wieder aufbauen. Spricht nicht von dem Gebäude, aber von dem Tempel seines Leibs. Er sagt indirekt, meine Feinde können mich töten, komm mal, Teufel, alle Dämonen, alle Macht aus der Hölle, töte mich, nach 3 Tagen stehe ich auf. Das ist die Auferstehung. Das ist das Besondere von Christenheit, bibelgläubige Christenheit. Seele, dein Heiland ist frei von den Banden, glorreich und herrlich vom Tode erstanden. Freu dich, Seele, die Hölle erbebt. Jesus, dein Heiland, ist Sieger und lebt. Jesus, dein Heiland, ist Sieger und lebt. Freu dich, Seele, die Hölle macht liegen. Sünde und Satan und Tod sind besiegt, der im Triumphe den Grab sich enthebt. Jesus, dein Heiland, ist Sieger und lebt. Ja. Fasse dich, Seele, sei tapfer im Streite. Jesus ist mit dir und kämpft dir zur Seite. Sage nicht, wenn auch der Tod nicht dich umschwebt, Jesus, dein Heiland, ist Sieger und lebt. Er ist Sieger und lebt. Und so sollen wir auch in diesem Leben durchziehen. Zweitens möchte ich sagen, die Auferstehung ist das Beweis von einer akzeptierten Zahlung. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt deine Sündenschuld, die ewig ist und du einen ewigen Gott hattest, den du niemals mehr zurückzahlen konntest. Nur eine Person, die ewig lebt, die heilig ist, konnte mit seinem Blut, worin das ewige Leben ist, diese Sündenschuld vollkommen bezahlen. Komm nach Römer Kapitel 4, Vers 25. Römer 4, Vers 25. Wir lesen da. Welcher, sprechen wir nach Vers 24 von Herrn Jesus, ist um unsere Sünde willen dahingegeben und um unsere Gerechtigkeit willen auferweckt. Das heißt, um deine Gerechtigkeit willen ist Jesus von Nazareth auferweckt und hat bewiesen, Gottes Sohn zu sein. Das heißt, wenn du sagst, ja, bin ich wirklich errettet? Ich habe Jesus in mein Leben gefragt und mein Herz gefragt, um meine Sünde zu vergeben. Ist das wirklich so? Den Glaube an die Tatsache, dass Jesus am Kreuz für deine persönliche Sünden begraben ist, gestorben ist und auferstanden ist, das ist das Beweis, dass er in der Tat auch in deinem Herzen ist. Ebenso wie er auferstanden ist vom Tod, ist er heute in dein Herz, wenn du an ihn glaubst. Das sind die gleiche Tatsache. jaren her war es ein schwarzer Mann, Prediger, hat das gut gesagt, hat dann so gemacht, hat gesagt, ja, Jesus starb am Mittwoch, ja, nicht am Freitag, wie die Kirche rum sitzt, am Mittwoch starten, Mittwoch bevor Sonnenuntergang, war dann Donnerstag, Freitag, Samstag im Grab und Sonntagmorgen, erster Tag der Woche, dann ist er auferstanden. Drei Tage und drei Nächte war er mitten in der Erde, sagt Gottes Wort. Das heißt, sein Geist ging zurück zu Gott, sein Leib war im Grab, nicht mitten in der Erde, also seine Seele war mitten in der Erde und das erklärt auch, wo die Hölle ist, mitten in der Erde. Er kam zurück in seinem Körper und das war der dritte Tag, aber die ersten zwei Tage hat er dann so beschrieben, da am Donnerstag kam der Teufel zum Tod und hat gesagt, Tod, hast du alles im Griff hier? Tod, kein Problem. Niemand was in Griff gehabt, 4000 Jahre lang, von Adam bis Mose bis David bis Salomo, alle liegen noch schön hier unter mir. Gut, ich bin froh, das zu hören. Zweiter Tag, Freitag, kommt Teufel und sagt, hey, dort, wie geht's so? Kein Problem, sagt er. Wir haben keine Probleme hier, alles ist schön ruhig. Und gut, gut, sagt er, das freut mich sehr. Aber, sagt er, du musst aufpassen, weil diesen Typ hat gesagt, der Trader soll ja aufstehen. Ah, sagt er, da mach ich keine Sorge. Ja. Keiner ist aufgestanden, alle immer Jahre, Leute sind noch immer schön unten bei mir, ja, haben sie fein fest. Gut, sagt er. Dritter Tag. Teufel kommt vorbei. Tod. Bist du da? Nichts. Tod. Wo bist du? Tod kommt. Sagt, ja, was willst du? Hast du alles im Griff? Tod sagt, ja. Schon weit schon. Gut, gut, sagt Teufel. Aber, sagt Teufel, ich weiß nicht, was Fremdes passiert. Was Fremdes passiert? Was meinst du? Was meinst du? Er sagt, weißt du, ich habe all die tausend Jahre keine Probleme gehabt mit keiner. Nicht mit Buddha, nicht mit Konfuzius, nicht mit Mose. Körper ist alles schön gut, aber ich weiß es nicht. Etwas hat sich bewogen. Stärker noch, schau mal, es bewegt sich noch immer. Und weißt du was? Ich kann es nicht unten halten. Es ist zu stark für mich. Stärker noch, es kommt nach oben. Es ist zu stark. Und es steigt auf. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus hat von dem Teufel den Schlüssel der Hölle und des Todes genommen. Kommt nach Offenbarung 1. Und schauen wir an, was Gottes Wort sagt über die Macht von Jesus Christi durch seine Auferstehung vom Tod. Und nur wenn du einen alten Luther hast, weil alle neuen Bibeln haben diese Stelle geändert, in Offenbarung 1, Vers 18. Hier wird gesprochen hier von der Erste und der Letzte. Offenbarung 1, Vers 18. Und der Lebendige, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Die waren in der Hand von Satan, von den Gängen, von den gefallenen Cherub Lucifer. Nun sind sie in die Hand gekommen von dem Herrn Jesus Christus. Hat das Recht, sie zu bekommen, weil er wurde unter den Tod gestellt, wurde zum Sünden gemacht. Aber weil er Gottes Sohn war, bewiesen durch die Auferstehung, hat er die Schlüssel vom Tod und Hölle von Satan genommen. Er ist diejenige, die den Tod öffnen kann und schließen kann. Er ist der, der stirbt, der aufersteht, nur er alleine. Wenn du ihn hast, brauchst du keine Angst zu haben für den Tod. Brauchst du keine Angst zu haben für die Hölle. Er hat die Schlüssel. Du bist in seine Hände. Nun, hier sehen wir, dass Gottes Wort den Stachel des Todes weggenommen hat. Ich habe oft so gedacht, die Bienen, die fliegen, wenn sie einmal gestochen haben, dann können sie nicht zweites Mal stechen. Nach diesen, Wespen, die können die beide stechen, richtig? Wenn die einmal stechen, können sie zwei, drei, vier Mal stechen. Aber eine Biene, wenn er einmal gestochen hat, ist er in der Angel, ist er weg und dann stirbt er, aber er kann nicht nochmal stechen. Und das ist auch so mit dem Tod. Einmal hat er gestochen, Jesus Christus, er hat den Stachel rausgeholt. Und wenn wir nun in ihm sind, in Christus sind, kann er uns niemals für ewig mehr zo'n ewige Tod oder eine ewige Hölle verdammen. Weil die Stachel ist weggenommen. Hat Christus in sich genommen. Aber dass wir leben könnten. Drittens möchte ich sagen, die Auferstehung ist das Beweis von Gottes ändernde, transformierende Macht. Nicht nur bei seinem Sohn, aber auch für dich persönlich. 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist ganz klar. Und du sagst vielleicht, was bist du hier als Ungläubige, vielleicht bist du hier als Christ und du sagst, ja, ich habe hier Sünde, ich habe hier Probleme, das packe ich nie, das ist eine Lüge, das kannst du packen, wie durch die Auferstehungskraft Jesu Christi. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt es so, Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat, durch Jesus Christus und das Amt gegeben, dass die Versöhnung predige. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Mit anderen Worten, da ist ein transformierende Kraft. Du bist eine neue Kreatur, aber nur wenn du in Christus bist. Sieh diesen jungen Mann Robert aus Dubai. Der hat gedacht, ich muss erst aufhören zu trinken und dann kann ich zu Christus kommen. Falsch. Die transformierende Macht, die kann nur kommen, wenn du sagst, ich schaffe es selbst nicht allein. Ich brauche deine Hilfe allein. Beispiel. Wir waren in Indien und haben mit einem Pastor gesprochen und ein Pastor, die ist nun eine Gemeinde von 200, 300 Leuten. Seinen Vorfahren waren alle Predigerpastoren. Sein ältester Bruder war das Beispiel. Hat niemals Ärger gemacht, immer in die Gemeinde, hat einen Jungen zum Glauben gekommen, anfangen zu predigen. Ideal Kind. Und dann kam er, 7 Jahre jünger, Benjamin der Familie. Schwarze Schaf. Er war noch kein 12, 13 Jahre alt, war er schon in Gangs. Schule besucht. Er spricht nicht mal gut Telugu, spricht oft Englisch, war Telugu. Er hat niemals gelernt, gut grammatikalisch zu sprechen und zu schreiben, aber war niemals in die Schule. Sein Vater hat gedacht, weißt du, mein liebes Benjamin-Kind, verwöhnt natürlich und so weiter. Schön in die Schule studiert, fein und wieder auch ein Pastor, Prediger und so weiter, wie mich und Großvater, Übergroßvater. Kerl hat von seinem 12. bis 19. kaum eine Schule gesehen. Immer draußen. Er war Führer eines Gangs. Mit Stocken, Maschinengewehren, Leute umgebracht, alles möglich gemacht. Und dann war er 19, hat sein Vater einiges herausgefunden, aber noch nicht 20%, dann hat er schon von Herzattacken nicht gestorben. Seine Mutter lebt noch immer, weiß noch nicht 10%, sein Bruder weiß noch nicht die Hälfte, was er mir alles gesagt hat. Er war ein absolut schwarzes, dreckiges Schaf. Aber irgendwann ist er durch den Predigt, ich kam ab und zu in die Gemeinde, um sein Gesicht sehen zu lassen, zum Glauben gekommen Jesus Christus. Hat all seine ehemalige Gangmitglieder, 15 Jungs, zu Evangelium gebracht. 15 zum Glauben gekommen. Andere 10 sind nog immer verloren. Eén is nu gestorben, is nu beim Herrn. Er hat eine große Autorität bekommen, um unter solche Leute zu predigen. Und dann später ging er in den Busch predigen, Pionierarbeit machen. Ideal, weil er wusste auf die Straße, 6 Sinne, anders überlebst du nicht, konnte alles nützen, um dort zu predigen. Nun ist er, mehr als 10 Jahre weiter, er ist der beste Lehrer in einem Baptistenseminarium. Alles schon habe ich gesagt, das ist der beste Lehrer, die wir haben. Können er uns nicht mehr Fächer unterrichten. Beispiel von der Gnade von Gott. Von Natur viel bekommen, ne, geistlicher Einfluss, alles an die Seite geschmissen, voll in den Mühl, dann zum Glauben gekommen und nun hat er eine Gemeinde von 200-300 Männern, predigt, Unterricht gibt er noch, Seminarium und so weiter. Das kann Gott tun durch die Auferstehungsmacht und Kraft seines Sohnes Jesus Christus in einem Mensch. Amen. Du sagst, wenn ich das tun kann, mit so einem Typ, kann ich es auch mit dir tun. Ich predigte da in die Gemeinde in Heidelberg letzten Sonntag. Nachdem kamen 2 Leute zum Glauben und haben ein Beispiel gegeben von diesem, ich habe es ja auch mal gesagt, von diesem ehemaligen Waffen-SS-Soldat in Feldkirch, die zum Glauben kam, 8 Jahre her, die gesagt hat zu mir, ich habe so viel Blut an meinen Händen, siehst du, meine Hände sind voll mit Blut, wenn ich noch sehe, die Seele oder den Körper, die Augen von den Jungs, die ich umgebracht habe bei Arnhem, Operation Market Garden, wenn die junge amerikanische und britische alliierte Soldaten von den Flugzeugen gesprungen sind. Und die waren da aus 2 frische Divisionen Waffen-SS auf von Stalingrad gekommen. Dann haben sie einfach so aus dem Loop genommen, dann Hand auf Hand Kelle durchgeschnitten. Es waren die Kinder von 17, 18, vielleicht 19 Jahre alt. Wir waren da seit 1933 schon in Kampf, ja, 11 Jahre lang. Die Jungs hatten keine Chance. Wir konnten ein von uns, 10 von diesen Jungs umbringen. Kein Problem. Es war schlimm, sagte er. Ich konnte nicht schlafen in der Nacht. Jetzt ist meine Hände, sagt er, voll mit Blut. Ich habe gesagt, weißt du, Gottes Wort sagt, auch wenn deine Sünde sind rot, ist Scharlach, Gott macht sie weiß wie Schnee. Da kam man zum Glauben. Nachdem kommt der Mann zu mir und sagt, weißt du was, danke schön für deine Predigt. Ich war so einer, wie du beschrieben hast. Ich habe das gemacht in den Dschungel. War kein Kannibal, aber einfach Leute umgebracht, einfach für Vergnügen. Und nun ist er Diakon, diese Gemeinde, seit einigen Jahren. Was ist das? Das ist die Kraft von Gottes Gnade. Das ist die Auferstehungskraft von Jesus Christus, wo Mohammedanismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Kommunismus, alles, die wissen nichts davon. Du kannst es persönlich erfahren durch Glauben an den Auferstehenden Jesus Christus. Gottes Wort sagt es also: Auferstanden, Halleluja, sei gegrüßt, du Morgenrot. Seht, des Grabes Gruft steht offen. Wo ist nun dein Stachel, Tod? Auferstanden, Halleluja, Freunde Jesu, weinet nicht, schaut durch eure Tränen. Schleier sein verklärtes Angesicht. Auferstanden, Halleluja, an den Auferstandenen glaubt, an den König Gott zu rechten, die Gemeinde herrlich haupt. Freu dich, erlöste Welt, denn das Grab der Lebensfürsten nicht in seiner Macht behält. Und das ist die Wahrheit. Und das ist, was verleugnet wird von dieser Christenheit heute. Schlussendlich möchte ich sagen, wenn du heute als Christ durch Trübsale gehst, durch Schwierigkeiten gehst, durch Einsamkeit gehst, durch dich, Umstände von den meisten sagen, denkst du, die verstehen mich nicht, der Herr kennt dich und versteht dich und diese Auferstehung ist die einzige wahre Trost, die du hast in diesem Leben. Schaut erst mit Thessaloniker Kapitel 4, Vers 16 bis 18. 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes niederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach, wie die leben und überbleiben, werden zugleich mit denselben hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen, in der Luft. Und werden auch so bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Das sind Worte von Trost. Warum? Wenn du durch Trübsal gehst, dann denkst du, es kommt wieder ein Moment sein, dass du kein Ärger mehr hast mit Sünde und Tod und Einsamkeit, oder du bist beim Herrn Jesus Christus. Du bist bei ihm, die für dich in den Tod gegangen ist, in die Hölle gegangen ist, ein Auferstehungskörper, nun im Himmel ist und sollst ihn einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist die Trost, denke ich, die nur wir finden in der Heiligen Schrift und durch den Heiligen Geist der Tröster. Jahre her war es ein Mann und er kam zum Glauben und relativ jung hat seinen hat der Herr ihm seinen ältesten Sohn weggenommen. Ein Autounfall. Was verursacht wurde durch seine Schwiegermutter. Ich kann so denken, wie er über seine Schwiegermutter denkt. Aber gut. Und dieser Mann ist nach mehr als 20 Jahren noch immer bitter auf Gott. Er konnte ihm niemals vergeben. Es ist auch schwer. Einige Zeit später kam ein anderer Mann, der hat seine jüngste Tochter auch verloren. Und auch er hat Schwierigkeiten, um das zu akzeptieren. Und er kam dann auf einen Morgen zu einem Garten, wo er Rosen gezeugt hat, um für eine Blumenshow zu zeigen. Und hat dann gefunden, dass seine Rose, die er dann all die Monaten davor gezeugt hat, weg war. Und hat gesagt, wer hat das gemacht? Ja, haben sie gesagt, das war der Meister, der Gärtner, die hat diesen Rose weggenommen und hat dann beginnt und gesagt, ja, die hat gesagt, ja, die Rosen gehören zu mir, du kannst sie schon pflegen, aber sie gehören zu mir. Habe ich nicht das Recht, diese Rose zu pflücken und für meinen eigenen Zweck zu nützen? Und das war natürlich wahr. Und dann hat er so gedacht, ja, mein liebe Tochter, gehört zum Herrn. Gehörte zum Herrn. Und nun hat er ihn genommen, um vielleicht zu blühen, oben im Paradies. Und sie ist viel besser da. Und hat dann gebeten, Herr, lerne mich zu akzeptieren, was du mir genommen hast. Und ich denke, dass jeder von uns, einer von euch kennt das, einer von uns vielleicht noch nicht, das soll wahrscheinlich noch kommen, dass Gott ab und zu die Dinge nimmt, warum der Herr weiß es. Einmal sollen wir sagen müssen, Recht zu Christi. Es war recht, Herr. Was ich gemacht habe, war vollkommen. Aber der hat es gegeben. Er hat das Recht auch zu nehmen. Und was wir beten, dass der Herr uns die Gnade gibt, ihm auch dann zu danken, wenn er es nimmt. Weil nämlich, wenn das nicht passiert, dann kreuzt unsere wieder, dann stoppt unser Wachstum lassen wir uns nicht mehr trösten von ihm, aber lassen wir uns von Bitterkeit und Zorn wegreißen von ihm. Nochmals, wir sind vom Tode ins Leben hindurchgedrungen durch Glaube an das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi. Gott sagt zweitens, dass er uns in 1. Petrus 2, Vers 9 übergebracht hat von Finsternis ins Licht. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von den Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Einmal warst du in Finsternis. Du warst auch verschämt, dass deine Taten, deine Dinge, die du getan hast, als Licht kommen sollten. Mit ein reines Gewissen, durch das Blut von Christus, kannst du einfach sagen, es ist weg, weil das Osten ist vom Westen. Osten und Westen kommen niemals beieinander. So will Gott deine Sünden wegtun und dann nehmen dich eine neue Chance, ein neues Leben geben, nämlich Christus in dir. Und der möchte dich freimachen von der Sklaverei, von der Versklavung der Sünde. Vergiss niemals, wenn du als Ungläubiger sitzt, ist immer etwas in deinem Leben, was dich unbewusst eine Sklave macht, waarin du gebunden bist. Du bist nicht wirklich frei. Du bist gebunden, unbewusst an Sünde. Und Gott sagt, so besteht nun in der Freiheit, damit uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Du kannst vollkommen frei werden von der Macht der Sünde durch das Blut und die Auferstehung Jesus Christus. Das ist, denke ich, das Beste, was diese Welt von Gott bekommen hat. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, wo ich die Ewigkeit verbringe, kann ich nur sagen, was hindert dich, zu Jesus Christus zu kommen, heute, und zu sagen, Jesus Christus, wenn du wirklich für mich gestorben, für meine Sünden gestorben, begraben und auferstanden bist, warum kommst du nicht zu Jesus Christus? Wir haben hier 20, 30 Leute, die das lebendige Beweis sind von der Auferstehungskraft Jesu Christi. Und wenn der andere mich nicht kennt, muss ich sagen, früher was ein ganz anderer, so und so als heute, ist ein neuer Kreatur, eine neue Person in Jesus Christus. Und das ist das, was allein er tun kann, wenn du ihm erlaubst. Das ist das Problem. Dass oft der Unglaube die größte Behinderung ist von Gott, um dich ein Segen zu bereiten durch die Auferstehungskraft und Auferstandenen Jesus Christus. Ich möchte gerne abschließen mit einem Lied aus dem Roten Buch. Tief in der Gruft er lag, Nummer 76. Er lag einmal tief in der Gruft, er ist hoch erhoben, auferstanden, durch den Heiligen Geist, mit dem gleichen Geist, die heute in dir kommen kann, wenn du sagst, Jesus Christus, ich möchte mich bekehren von meiner Gerechtigkeit, von meinem Unglauben, von meiner Sünde zu dir, Gottes Gerechtigkeit. Nummer 76.
Tief in der Gruft er lag, Jesus mein Heiland, der Auferstehung hat, Jesus mein Herr. Jesus ist Sieger und lebt, triumphieren sich der Herr erlebt. Ja, er lebt und siegt über Tod und Hölle. Ewig wird der Herrscher Gott Immanuel. Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Umsonst steht dort die Wacht, Jesus mein Heiland. Umsonst ist Siegers Macht, Jesus mein Herr. Jesus ist Sieger und lebt, triumphieren sich der Herr. Ja, er lebt und siegert über Tod und Hölle. Ewig wird er herrschen, Gott Immanuel. Jesus lebt. Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Jesus, mein Heiland, er alle Regeln bricht. Jesus, mein Herr, Jesus ist Sieger, lebt, triumphieren sich der Herr hin. Ja, lebt und siegert über Tod und Hölle, ewig wird er herrschen, Gott Immanuel. Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt.
Amen. Michi, willst du noch bitte mit Gebet abschließen?
Vater im Himmel, ich rufe bitte den Namen her, danke, dass du den Tod besiegt hast, ja, dass du die Höhe besiegt hast, ja, dass du verstanden bist, Herr. Dass wir uns dürfen freuen über dich, Herr, als unseren Sieger. Danke dir, Herr, dass wir von neu geboren werden durch Glauben allein, Herr, dass es du so einfach machst, eine neue Kreatur zu werden, Herr, durch Glauben an dich, an dein vollbrachtes Werk. Danke dir, Herr, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir ewig auf dich dürfen schauen und auf dich dürfen hoffen, auf dein Wiederkommen, Herr. Und ich danke dir, Herr, für die Segnung, die wir haben. Und bitte behüte uns und wir loben und preisen deinen Namen, bis du kommst, in deinem Namen Jesus Christus.
Amen.